dieses Opfer, wie ein lieblicher Wohlgeruch hinaufsteigt, und der Herr ist hinaufgestiegen, wirklich und vom Vater angenommen wird und zur Rechten des Vaters sitzt. Und erst die Auferstehung und die Himmelfahrt und dann und die Sendung des Heiligen Geistes, dann am Pfingsten, machen das möglich, dass wir als Kirche, dass die Apostel überhaupt dieses Osteropfer Jesu in der Eucharistie überhaupt feiern können, begehen können. In dieser Weise muss man sprechen vom österlichen Geheimnis und nicht in einer Weise, wo manchmal man den Eindruck hat, wenn man sagt, wir feiern in der Messe den auferstandenen Herrn, dass man irgendwie den Karfreitag überspringt oder den Karfreitag das Kreuzesopfer auf Golgotha einklammert, in Klammer setzt und überspringt. Das ist nicht katholisch, das ist eindeutig nicht katholisch und ist mehr von Luther entwickelt worden, diese Form von Verständnis, von österlichem Geheimnis in Bezug auf das, auf die Eucharistie. Auf der anderen Seite ist es auch, wenn manche in der Abwehr dieses Verständnisses, das Ostergeheimnis Christi, was auch das Zweite Vatikanische Konzil betont, aber im Lichte vom Tridentinischen Konzil, weil das Tridentinische Konzil auch vom Ostergeheimnis spricht, was ich gerade eben Ihnen vorgelesen habe. Das ist das Konzil von Trient. Und das Zweite Vatikanum spricht auch vom Ostergeheimnis der Eucharistie. Es gibt dann auch manche, die das irgendwie ablehnen, Priester, mit der Furcht, dass jetzt da irgendwas protestantisches Verständnis hineingetragen wird in die Eucharistie. Aber aufgrund dieser Missdeutung, die geschehen ist, auch bei manchen heute, diese unvollständige Sprechweise, das heißt nicht, dass wir das Thema des österlichen Geheimnisses bei der Heiligen Messe, dass wir darüber nicht sprechen oder dass wir das nicht betonen. Wir dürfen das. Aber in dem Sinne, wie das Konzil von Trient, wie ich das gerade eben Ihnen gesagt habe, lehrt und immer gelehrt hat. Deswegen haben die nicht recht, diejenigen Priester, dessen mehr also aus der konservativen Richtung, die etwas, ja, zu einseitig und zu eng das sehen und nicht fähig sind, die ganze Tiefe der ganzen Überlieferung der Kirche zu sehen und das ablehnen oder dem Konzil, dem Zweiten Vatikanischen Konzil, diese Ausdrucksweisen vorwerfen oder sogar kritisieren. Das ist mit Unrecht. Das ist schon im Konzil von Trient sehr klar ausgedrückt. Das ist oft heute der Fall, dass die guten Priester, die gegen den Modernismus sozusagen kämpfen, oft in einer unbegründeten Weise das Konzil kritisieren, das Zweite Vatikanische Konzil, aber nur, weil sie das Konzil mit der Brille der falschen Auslegung sehen oder so lesen, wie die, sagen wir mal, extremen Modernisten das lesen. Und das ist nicht richtig. Man muss auch das Zweite Vatikanische Konzil mit der ganzen Überlieferung lesen, mit der ganzen 2000-jährigen Überlieferung. Und immer das so interpretieren und lesen, mit einem Vorschuss von Vertrauen, mit einer Wohlwollen lesen und immer vorauszusehen, immer im Lichte der Tradition, so viel wie möglich im Lichte der Tradition. Es könnte vielleicht einige Ausdrücke geben, die in sich vielleicht zweideutig sind, das ist auch, spricht auch nichts in sich gegen die Autorität, weil es ist ja kein Wort Gottes, bleibt ein Menschenwort dennoch. Aber das kann man dann mit der Zeit, das Lehramt, ergänzen und erklären. Und man braucht daraus keinen großen Konflikt machen und kein großes Drama, wie es manche Bewegungen von der rechten Seite tun und das Konzil ablehnen. Weiter sagt das Trienter Konzil, das sichtbare Opfer der Eucharistie ist Sühnemittel für Lebende und Verstorbene. Also ein Sühneopfer. Und weil in diesem göttlichen Opfer, das in der Messe vollzogen wird, Jesus Christus enthalten ist und er selber und unblutig geopfert wird, der auf dem Altar des Kreuzes ein für alle Mal sich selbst blutig opferte, Und deswegen lehrt das Heilige Konzil, dass dieses Opfer der Eucharistie wahrhaft auch ein Sühneopfer ist. Und dass wir durch es, durch dieses Opfer, wenn wir mit aufrichtigem Herzen und rechtem Glauben, mit Scheu und Ehrfurcht, reuevoll und bußfertig zu Gott hintreten, Barmherzigkeit erlangen und Gnaden finden. Durch die Darbringung der Eucharistie versöhnt, gewährt der Herr nämlich Gnaden und das Geschenk der Buße und vergibt auch noch so große Vergehen und Sünden. Denn die Opfergabe bei der Messe ist ein und dieselbe wie am Kreuz. Das gleiche Lamm haben wir am Kreuz und das gleiche Lamm, das Osterlamm, das Geopferte, auch in der Heiligen Messe. Die Opfergabe ist die gleiche. Derselbe, der sich opfert, der Opferpriester, ist auch der gleiche. Jesus hat sich am Kreuz geopfert und Jesus, der gleiche Priester, opfert sich bei jeder Heiligen Messe selber. Nur, dass er am Kreuz sich selber opferte und bei der Heiligen Messe durch die Hände der Priester sich opfern lässt. Aber er immerhin noch. Da ist nur die Art und Weise verschieden, aber das Wesen das gleiche. Nur die Weise des Opferns ist verschieden. Ferner, die Früchte des Kreuzesopfers werden überreich durch das eucharistische Opfer empfangen. Weit entfernt jenem Kreuzesopfer, dass die Messe dem Kreuzesopfer in irgendeiner Weise Abbruch tun würde, weit entfernt, tut keinen Abbruch. Deshalb wird es nicht nur für die Sünden, Strafen zur Genugtuung und für andere Nöte der lebenden Gläubigen dargebracht, sondern auch für andere Nöte der lebenden Gläubigen und für die Verstorbenen, für die Seelen der Verstorbenen, die noch nicht vollständig gereinigt sind, rechtmäßig dargebracht nach der apostolischen Überlieferung. Und dann noch, die Heilige Messe kann auch zu Ehren der Heiligen dargebracht werden. Wie soll man das richtig verstehen? Und das Konzil erklärt so: Obwohl die Kirche bisweilen einige Messen zu Ehren und zum Gedächtnis der Heiligen zu feiern pflegt, lehrt sie doch nicht, dass das Opfer den Heiligen dargebracht wird, sondern Gott allein wird das Opfer dargebracht, welcher diese Heiligen krönte. Daher pflegt der Priester auch nicht zu sagen, ich bringe dir, o Petrus, o Paulus, das Opfer dar. Niemals. Sondern der Priester sagt, ich bringe Gott das Opfer dar, um ihn zu ehren, für den Sieg, den Gott diesem Heiligen gegeben hat, zum Dank an Gott, dass er diesen Heiligen so geheiligt hat und auch als um den Beistand, die Fürbitte dieses Heiligen bei Gott zu erflehen. Und dann geht das Konzil auch wiederum auf die praktischen Aspekte ein. Es spricht vom Kanon der Heiligen Messe. Der Kanon, das ist das eucharistische Hochgebet, wie man heute sagt. Das ist wirklich die Mitte, das Zentrum, die Perle, die kostbare, der ganzen Heiligen Messe. Das eigentliche Heiligtum, wo wir hineintreten, die Heilige Messe. Der Kanon. Was heißt Kanon? Das Wort ist ein griechisches Wort. Kanon, griechisch, heißt eine Messschnur, also eine, wo man etwas misst, ja? Oder ein Maß, was man anlegt, was unveränderlich ist. Das kann man nicht, die Maße kann man nicht verändern, sonst hat man ein Durcheinander. Und dieses Bild von der Messschnur, von einem Norm, von einem Maß, Kanon, vom Griechischen, ist auch im Lateinischen so geblieben und es wurde nicht übersetzt. Im Lateinischen auch nicht übersetzt und auch ins Deutsche. Ja, wir haben das auch noch so Kanon übernommen. Das ist ursprünglich, es gibt den Kanon des Glaubens, also eine Messschnur, eine Norm, eine des Glaubens, das heißt, das ist das Glaubensbekenntnis, ja? Eine Regel kann man auch sagen, feststehende, unveränderliche Regel des Glaubens, das ist das Glaubensbekenntnis, wenn wir sprechen, ich glaube an Gott und so weiter, diesen ganzen Glaubensbekenntnis, das ist wie eine Messschnur, an dem wir messen, ob jemand rechtgläubig ist oder nicht rechtgläubig, wenn er das bekennt, das ist wie ein Maß, das ist wie eine Regel. Und das ist unveränderbar. Wir können das nicht jedes Mal ändern. Jeden Sonntag werden wir kein anderes Glaubensbekenntnis erfinden und beten. Das ist eine feststehende. Und die Kirche hat eben deswegen den Ausdruck Kanon gewählt, damit diese Glaubenswahrheiten, die wichtigsten, feststehen für alle Zeiten. Und das ist unser Glaubensbekenntnis, das wir beten jeden Sonntag. Und das geht zurück bis in die ersten Jahrhunderte eigentlich. Und die Kirche wollte keine Veränderung machen im Glaubensbekenntnis. Einfach aus Ehrfurcht, vom Prinzip. Selbst wenn man es machen könnte, vielleicht einen Zusatz. Aber die Kirche war so vorsichtig, dass sie ja nicht, um den Eindruck zu, nicht mal den Eindruck zu erwecken, dass wir im Glauben etwas Neues erfinden, wenn das schon mal die erste ursprüngliche Regel war, zumindest im Gottesdienst. Man kann natürlich dann im Katechismus weiter entfalten und noch mehr erklären, aber als Prinzip. Und deswegen dieses große Glaubensbekenntnis, das Sie kennen vielleicht, das sogenannte Niceno-Konstantinopolitanische Glaubensbekenntnis, das große, da wurde nur ein Zusatz gemacht im Laufe von 1600, 700 Jahren. Das wurde im 4. Jahrhundert soweit abgeschlossen, zu Ende, mit dem Konzil von Nicea am Anfang des 4. Jahrhunderts, mit dem Konzil von Konstantinopel am Ende. Diese Regel des Glaubens, des Kanon Fidei, Kanon des Glaubens oder Symbolum, oder Glaubensbekenntnis oder Credo einfach, wie wir sagen, vom ersten Wort. Also, und seither hat die Kirche das nicht anrühren wollen. Nun hat dann in der lateinischen Kirche im Westen, angefangen vom 7., 8. Jahrhundert vielleicht, vor allem in Spanien, hat man einen kleinen Zusatz hineingetan in das große Glaubensbekenntnis über den Heiligen Geist. Also ich glaube an den Heiligen Geist, den Herrn und Lebensspender, der vom Vater ausgeht, so hieß es immer. Und in Spanien hat man den kleinen Zusatz gemacht, vom Vater und vom Sohne ausgeht, und vom Sohne. Im Lateinischen nur ein Wort eigentlich, nichts, Filioque, zusammengeschrieben, Filioque. Um auszudrücken, die volle Gottheit auch des Heiligen Geistes, dass der Sohn auch vom Heiligen Geist ausgeht und vom Vater, aber wie aus einer Quelle. Und dieser Zusatz, obwohl viele Kirchenväter das auch gesagt hatten, in den früheren Jahrhunderten schon, der heilige Athanasius und die anderen, dass der Heilige Geist auch vom Sohn ausgeht. Hat man das in Spanien angefangen hinzuzufügen. Aber der Papst wollte das nicht annehmen. Obwohl man das gelehrt hat, auch in den Predigten, ja, der Heilige Geist geht auch vom Sohn aus, wollte man das nicht in das Glaubensbekenntnis einfügen. Einfach aus Ehrfurcht, dass man nichts ändert an dieser Regel, die schon mal festgelegt worden ist. Und der Papst hat sich geweigert, das aufzunehmen, lange, also bis in das Anfang des 11. Jahrhunderts. Und erst auf Drängen vom heiligen Kaiser Heinrich II., dem Deutschen, hat der Papst dieses Wörtchen Filioque eingefügt, offiziell dann in das Credo, in das Glaubensbekenntnis der lateinischen Kirche, aber erst im 11. Jahrhundert. Und das hat dann natürlich bei den griechischen Kirche, bei der Ostkirche, ein großes Empörung verursacht. Wie konnte die Kirche etwas ändern an dem Formel des Glaubens? Das ist eine Regel, ein Kanon. Die konnten das nicht begreifen und haben sich aufgelehnt. Natürlich in einer ungebührenden, unsachlichen Weise haben die sich das aufgelehnt. Die Orthodoxen, oder die später orthodox wurden, die waren, das war damals eine Kirche nur, die Ostkirche, die griechischen Bischöfe und Patriarchen. Und haben das eigentlich als Grund der Kirchenspaltung angegeben im Nachhinein. Zuerst waren es politische mehr und liturgische Gründe, aber dann haben sie das bis heute fast das angegeben. Nicht einmal den Primat des Papstes war zuerst der Grund, sondern dieser Zusatz vom Heiligen Geist. Das darf man nicht, und wir haben gemeint, die Kirche ändert hier ihre Lehre und so weiter. Das war eine ungebührende, sagen wir mal, Traditionalismus in diesem Falle. Ja? Und heute gibt es auch solche unerleuchtete Traditionalisten, die nicht fähig sind, auch zu sehen, dass gewisse, ja auch manchmal neue Zusätze auch berechtigt sind. Die ändern ja nicht den Glauben, sondern erweitern, vervollständigen den gleichen Glauben nur. Und die Kirche hat auch vom Heiligen Geist diesen Beistand auch, der führt ja die Heilige Kirche. Ich wollte das nur im Allgemeinen sagen, nicht auf konkrete Themen jetzt eingehen. Ich sehe hier eine gewisse Parallele. Nun, warum habe ich das gesagt? Weil es auch einen Kanon gibt des Gebetes in der katholischen Kirche, in der lateinischen zumindest. Wir haben einen Kanon des Glaubens, das ist das Glaubensbekenntnis, das Credo, von dem ich jetzt Ihnen ein Beispiel angeführt habe, wie heikel war das, irgendwas da zu ändern gewesen im Laufe dieser Kirchengeschichte. Und so haben wir auch einen Kanon, eine Regel, feste, des Betens, der Anbetung, offiziell. Das ist der römische Kanon, wie der heißt, das eucharistische Hochgebet des lateinischen Ritus unserer Kirche. Das heißt, die Höchstform des Gebetes der Kirche. Höher geht es nicht. Das ist die Höchstform, die findet statt beim eucharistischen Hochgebet. Deswegen das Hochgebet heißt es. Und in diesem Gebet findet ja die Verwirklichung, sakramentale Vergegenwärtigung des Kreuzesopfers statt. Und zwar in den zentralen Worten der Wandlung. Aber die Wandlungsworte sind umgeben wie Edelsteine mit diesen Gebeten, die festgelegt sind, wie ein Kanon. Und weil das heiligste, das höchste Gebet der Kirche ist, die Wandlung des Herrn, deswegen ist alles, was damit zusammenhängt, unmittelbar, hat die Kirche gesagt, das darf man nicht anrühren, das ist eine Feste in der Regel, so wie wir den Glauben nicht anrühren können. Und deswegen soll wenigstens dieses Gebet unberührt bleiben, wie eine Regel unberührt bleiben. Wenigstens dieses Gebet, weil das so das heiligste Gebet ist, die höchste Form der Anbetung, die die Kirche Gott darbringt, weil wann geschieht die größte Form der Anbetung hier auf dieser Welt? Im Augenblick der heiligen Wandlung übrigens. Das ist die höchste Form der Anbetung der heiligsten Dreifaltigkeit, weil sie geschieht durch den eingeborenen Sohn Gottes. In seinem Leib und Blut opfert er sich und betet Gott an. In der heiligen Wandlung, in der Vergegenwärtigung des österlichen Lammopfers, des Kreuzes. Und wobei alle Engel mit einbezogen sind, die ganze Kirche und wir Anwesenden bei der Wandlung. Deswegen ist das der höchste Augenblick der Anbetung, der eucharistischen Anbetung, ist die heilige Wandlung. Deswegen müssen wir alle in die gleiche Richtung schauen, wie auf die Monstranz, nicht wahr? Deswegen ist es so passend, dass wir hier alle dann bei der Wandlung zusammenschauen. Der Priester auf die Hostie und wir und hinter ihm alle auf die gleiche Hostie schauen, wie auf deine Monstranz. Das ist so evident, so logisch, so klar. Also, dieses Gebet hat den Namen bekommen, Kanon, einfach. Und noch den Zusatz der römische, weil es in Rom schon ab dem 4. Jahrhundert gebetet wurde. Wir haben Zeugnisse aus dem 4. Jahrhundert, bedenken Sie das, 4. Jahrhundert, wo dieses Gebet so gebetet worden ist. Heute heißt es das erste eucharistische Hochgebet oder der römische Kanon. Und er wurde dann auch nicht mehr geändert. Ab diesen ersten Jahrhunderten. Und wir haben die letzten Zeugnisse von Gregor dem Großen aus dem 6. Jahrhundert, wo es nicht mehr geändert worden ist. Und es würde ja uns nicht einfallen, zum Beispiel, man sagt, ja, man soll eine Vielfalt haben, Abwechslung im eucharistischen Gebeten, sagt man, ja. Und die Befürworter haben deswegen nach dem Konzil, was das Konzil nicht wollte übrigens, neue eucharistische Hochgebete oder Kanones eingeführt. Überhaupt das vom Konzil nicht im geringsten angedeutet oder gewollt. Das ist ein anderes Kapitel, aber gut, die wurden eingeführt. Unter dem Vorwand, man muss die Messe ein bisschen abwechslungsreicher machen und so weiter. Ja, dann könnte ich mal auch sagen, ja gut, dann machen wir ein bisschen die Messe abwechslungsreicher und führen das zweite, das dritte, das vierte Glaubensbekenntnis ein, das fünfte, das sechste Glaubensbekenntnis. Ist ja auch ein Kanon. Heißt im Lateinischen Canon Fidei, das ist der Glaubensbekenntnis. Und dort haben wir Kanon Prex Eucharistica. Aber es würde uns doch nicht einfallen, jeden Sonntag dann nach Auswahl Glaubensbekenntnis 1, Glaubensbekenntnis 3, Glaubensbekenntnis 6 beten und in manchen Gemeinden und Kirchen gibt es bis zu 12 eucharistischen Hochgebeten und so weiter. Das ist so gegen die ganze Überlieferung der Kirche, gegen das Prinzip. Und das ist ja so ein kostbarer Edelstein. Und wenn es ein kostbarer Edelstein ist, den hütet man doch. Und er wurde ja vom Heiligen Geist, dieser Kanon, wirklich gebildet. Und das sagt auch die Kirche. Im Laufe der ersten Jahrhunderte schon ausgebildet. Und deswegen finde ich das nicht so hilfreich und sinnvoll, dass man diese neuen eucharistischen Hochgebete eingeführt hat im lateinischen Ritus. Ich denke, ich hoffe, die Kirche kehrt wieder zurück auf der ganzen Welt, des lateinischen Ritus spreche ich jetzt nur, zu dem römischen Kanon wieder. Und jetzt, ich habe diese große Einleitung gemacht für Sie, damit Sie besser verstehen die folgenden Ausführungen des Konzils von Trient. Und nun, was sagt das Konzil? Das Heilige muss heilig verwaltet werden. Was für ein schöner Grundsatz. Sancta sancte administrare. Und dieses Opfer der Eucharistie ist das Heiligste von allem, was die Kirche hat. Was für ein schöner Ausdruck. Das Heiligste. Omnium sanctissimum sacrificium. Und deswegen hat die katholische Kirche, damit es würdig und ehrfürchtig dargebracht wird und empfangen wird, vor vielen Jahrhunderten den heiligen Kanon eingeführt, ein feste, unveränderliches Gebet, der so von allem Irrtum rein ist, dass nichts in ihm enthalten ist, dass nicht im höchsten Maße den Duft einer gewissen Heiligkeit und Frömmigkeit verströmen lässt, und die Gemüter derer, die es darbringen, die Priester, zu Gott emporrichtet. Es besteht nämlich sowohl aus den Worten des Herrn selbst, der Kanon, als auch aus den Überlieferungen der Apostel schon und von frommen Einrichtungen heiliger Päpste. Das ist der Kanon. Und ich denke, das ist eine Hilfe auch, wenn der römische Kanon ist unvergleichbar mit den anderen eucharistischen Hochgebeten, die teilweise auch, zum Beispiel das dritte eucharistische Hochgebet wurde einfach erfunden heute, redigiert, Redaktion gemacht von einem Liturgiker. Wir kennen sogar den Namen dieses Liturgikers. Es ist schön, ohne Zweifel, das ist ein sehr schönes Gebet, das dritte Hochgebet, aber es hat überhaupt keine Überlieferung, es wurde einfach geschrieben am Tisch. Aber es ist so, es fehlt diese alte Überlieferung, dass Jahrhunderte das gepflegt wurde, gebetet wurde, wie der römische Kanon. Und das heißt der Kanon. Und ja, aber wenn wir das vergleichen und bedenken, dass dieses Gebet vom 4. Jahrhundert ununterbrochen in der katholischen Kirche des lateinischen Ritus verwendet wurde, von so vielen Generationen, was für einen Wert es hat, muss ja uns auch berühren, wenigstens von diesem Gesichtspunkt aus. Das Vaterunser verändert man ja auch nicht und erfindet jedes Mal neue Version vom Vaterunser. Und wenn das ein Edelstein ist, um die Wandlung herum, dann ist es so nahebringend, dass es bleibt unverändert. Also ich bin jetzt nicht grundsätzlich gegen ein neues eucharistisches Hochgebet. Ich wollte jetzt nur den Wert und das Sinnvolle darstellen, was die Kirche so von den ersten Jahrhunderten bewahrt hat. Und früher hat man dieses